Hallo da draußen. Heute bin ich nicht alleine. Heute habe ich einen Gast mit am Start. Einen lieben Freund, der sich jetzt hier verfangen hat im Wirrwarr des Geästs. Und zwar R2D2 ist mit am Start. Servus R2D2. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hört. Jetzt haut er ab. Kein Bock mehr. Wir sprechen heute nämlich über ein sehr, sehr spannendes Thema oder ein buntes Potpourri an Themen. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch versteht, wenn R2D2 die ganze Zeit im Hintergrund noch seine Party feiert. Deswegen werden wir an der Stelle ihn mal deaktivieren. Mach's gut, mein Freund. Das war's. Ich hoffe doch zumindest. Wir sprechen über ein buntes Potpourri an verschiedenen Bedürfnissen, Gefühlen, Situationen, Momenten, besser ausgedrückt, wir sprechen über Liebe und Zufriedenheit und Glück und Wohlbefinden, über Leidenschaft, Hingabe, Magie und Zauber und vor allen Dingen sprechen wir darüber, gesehen und gehört zu werden. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hinführt. Genau. So, ein Schlückchen Tee für die Kehle und los geht's. Ich habe keine Ahnung, wo ich genau anfangen soll. Es ist ein Riesenthema, das mich ja schon seit Beginn an begleitet. Also seitdem ich denken kann, mache ich mir Gedanken darüber, gesehen und gehört zu werden. Wir können jetzt in der Biografie anfangen. Das sollten auch alle mal getan haben oder auch immer wieder mal tun. Ne? Wir schauen zurück. Wie war ich damals? Was hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin? Ist immer noch mit am Start. Wie bin ich heute und wie will ich sein und wie werde ich in der Zukunft wohlmöglich sein und wie möchte ich dort mich selber sehen oder auch gesehen werden? Ja, also deswegen Biografie ist ein ganz wichtiger Faktor, um herauszufinden, okay, wie stehe ich zur Liebe, wie stehe ich zum Glück, wie stehe ich zur Freude, zum Gesehen und Gehört werden. Wenn ich als Kind nicht gesehen oder gehört wurde, wenn ich nicht wahrgenommen wurde, dann werde ich dieses Bedürfnis, dieses Essentielle, dieses Existenzielle, dieses unglaublich starke Bedürfnis mitnehmen. Die Sehnsucht danach, von jemandem wahrgenommen zu werden. Und zwar so, wie ich bin. Wenn ich denn schon weiß, wie ich bin. Ne? Viele von uns sind ja immer noch auf der Suche oder wir sind vielleicht auch alle ständig auf der Suche, denn wir verändern uns ja. Auch wenn wir der Meinung sind, okay, da hat sich in unserem Leben wenig getan. Trotzdem kann es ja sein, dass wir uns verändern. Und wenn wir nicht genug gesehen und gehört wurden, wenn wir nicht genug in Beziehung miteinander gegangen sind, dann holt uns das ein und wir sind permanent auf der Suche. Ne? Ihr kennt das ja auch vielleicht aus der Kita, da haben wir manchmal Kolleginnen, das sind im Prinzip tolle Pädagoginnen oder Pädagogen, aber du merkst, okay, aus einem bestimmten Grund haben die sich damals entschieden, die Ausbildung zu machen und sich wohlmöglich auch für den U3-Bereich entschieden. Denn diese Kollegen sind vielleicht auf der Suche nach Liebe. Danach in Kontakt, in Beziehung zu gehen, vielleicht aber auch gesehen und gehört zu werden, von den Kindern wahrgenommen zu werden, aber auch die eigene Liebe, die wir in uns tragen, nicht nur die Liebe, die wir brauchen, auch die Liebe, die wir zu geben haben, auch an andere weiterzugeben. Und oftmals gelingt uns das bei Erwachsenen weniger gut wie als bei den Kindern. Und deswegen finde ich das interessant, da einfach mal mit euch reinzugucken. Okay, dieses wie bin ich damals von meinen Eltern oder meinen Großeltern oder Tanten, Onkels, Freunden, Geschwistern, Bekannten oder wem auch immer, Erzieherinnen, Erziehern, Lehrern, wie bin ich von denen wahrgenommen, gesehen worden? Bin ich von denen auch geliebt worden? Und wenn ja, wie hat sich diese Liebe ausgedrückt? Habe ich sie gespürt körperlich? Habe ich sie innerlich gespürt? Gab es Umarmungen? Wurde ich gestreichelt? Wurde ich gekrault? Wurde ich in den Arm genommen? Durfte ich auf dem Schoß sitzen? Ist mir irgendwie Liebe spürbar zugetragen worden, körperlich oder auch seelisch? Habe ich oft von meinen Eltern oder von den Menschen, mit denen ich damals groß geworden bin, gehört, dass sie mich lieben und dass sie mir auch erklären, warum sie mich so lieben? Also einfach nur jemandem zu sagen, ich liebe dich, ist ja nur ein Schritt des Liebesprozesses, würde ich jetzt mal sagen, oder? Der zweite große Schritt wäre dann, warum liebe ich den anderen? Also hat der eine Vorstellung davon? Und wenn nein, dann könnte ich ihm doch dabei helfen, diese Vorstellung zu generieren. Also aus welchen guten Gründen liebe ich jemanden? Oder suche ich die Beziehung zu jemanden? Und das ist total schön, wenn mir jemand sagt, er liebt mich, weil. Und jetzt beschreibt er Situationen, in denen ich für ihn etwas ganz Wichtiges bin oder etwas ganz Wichtiges mache oder etwas Wichtiges zum Ausdruck bringe oder ihm Nähe schenke, Sicherheit, Geborgenheit, was auch immer, Hilfsbereitschaft. Respekt, Wertschätzung, ich ihn sehe, ich ihn höre. Und das ist, das macht mich oder das macht die Qualität auch der Beziehung aus, wenn ich dem anderen beschreiben kann, aus welchen guten Gründen ich ihn jetzt gerade liebe oder mich ihm so verbunden fühle oder so ihm nah bin und auch der andere das gegenüber kann. Und ich weiß natürlich, jetzt kommen die Leute, die sagen, Andreas, das kann nicht jeder, nicht jeder kann das in Worte fassen, nicht jeder kann beschreiben, aus welchen guten Gründen er wohl möglich liebt oder kann nicht auf Situationen zurückgreifen, in denen dieses Gefühl dann da so stark war, abgesehen davon, da müsste man mal nochmal drüber reden, ob Liebe überhaupt ein Gefühl ist oder ob Liebe ein Überbegriff ist von Dingen, die wir tun, wodurch jemand anderes Liebe erfährt. Und das kommt nicht von mir, das kommt von Marshall B. Rosenberg, derjenige, der die gewaltfreie Kommunikation entwickelt hat, auf Basis von Carl Rogers, war ja ein Schüler von ihm. Und ich habe diesen Gedanken oft durchdacht, ne, dass Liebe kein Gefühl ist, sondern dass Liebe eine Strategie ist. Oder ich nenne es mal eine Art Werkzeugkasten, in dem verschiedene Dinge drin sind, die wir tun, um dem anderen zu zeigen, dass wir ihn lieben. Das kann bewusst sein, das kann aber auch unbewusst sein. Ihr könnt ja jetzt selber mal darüber diskutieren oder philosophieren, ob Liebe ein Gefühl ist oder Liebe eher eine Strategie beziehungsweise so eine Art Rucksack mit verschiedenen Tools drin ist. Ja, also ich glaube, die an dem Begriff festhalten möchten, die auch diese Romantik des Begriffs einfach auch brauchen, dass die sich womöglich schwer damit tun, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Aber bleiben wir mal bei dem gesehen und gehört werden als Kind oder auch Liebe verspüren, Liebe wahrzunehmen. Das eine ist natürlich, wie nehmen wir das wahr, wie hören wir die Dinge? Und das andere ist, wie sagt uns das jemand oder wie lässt uns das jemand spüren? Und ich will jetzt gar nicht so stark in der Kindheit bleiben, sondern gehen wir mal ins Hier und Jetzt, denn das ist das, was uns beschäftigt. Im Hier und Jetzt. Natürlich sind wir das Ergebnis unserer Erfahrungen, sprich auch das Ergebnis unserer Kindheit. Allerdings im Hier und Jetzt sprechen wir miteinander und gucken, okay, wie wollen wir heute, wie können wir heute leben, wie wollen wir in Zukunft unsere Welt gestalten? Ja, wo fange ich denn da an? Also, erstmal versuchen wir mal diese ganzen großen Begriffe, die ich hier reingestreut habe, kurz zu definieren. Das sollte jeder von euch selbst tun und dann diese Definition abspeichern und sie mit jemand anderem teilen. Vor allen Dingen dann, wenn wir uns darauf einigen. Ne, zum Beispiel, ich liebe dich, du liebst mich, Bombe. Das ist aber, wie gesagt, nur der erste große Schritt. Jetzt geht's um das Feintuning. Was bedeutet Liebe für mich? Woran erkenne ich Liebe? Wie fühle ich mich geliebt? Was muss ein anderer sagen oder tun oder symbolisieren, damit ich Liebe erfahre? Und das ist der zweite große Schritt. Ich sage das demjenigen, damit da keine Missverständnisse entstehen und keine unerfüllten Erwartungen. Ne? Nicht so, dass wir irgendwie dann in der Küche stehen und die Partnerin, der Partner kommt runter in die Küche und guckt uns dann so komisch an und wir schauen so erwartungsvoll, weil wir jetzt gerade irgendwie eine romantische Geste erwarten oder irgendwie sowas wie, ich liebe dich oder du bist das Beste in meinem Leben oder ich nehme dich jetzt einfach mal in den Arm, ich gebe dir mal einen Kuss. Und wir wollen das nicht sagen, wir wollen das im Prinzip auch außer über die Augen gar nicht andeuten, denn die Romantik, die Vorstellung, die Erwartung, der Anspruch ist, dass der andere das erkennt, ohne dass wir das sagen. Ich denke, das ist extrem schwierig. Das ist ähnlich wie ins Casino gehen und Glücksspiel zu betreiben, also Glücksspiel der Liebe. Ich weiß natürlich, dass wenn ich alles benenne, dass eine gewisse Form der Romantik darunter leidet. Gleichzeitig bekomme ich, was ich brauche. Wenn also meine Partnerin, mein Partner runterkommt und ich anstatt, dass ich so mit den Augen blinzle und der Partner irgendwie sagt so, hast du irgendwie eine Bindehautentzündung oder was ist mit dir los? Du guckst so komisch und wir dann so eine Enttäuschung erfahren, dann macht es für mich eher Sinn, dem anderen morgens zu sagen, pass mal auf, kannst du mich mal kurz in den Arm nehmen und mir sagen, was ich dir bedeute? Und dann kann der andere ja oder nein sagen und dann auf die guten Gründe zurückgreifen. Also die guten Gründe, warum er mir etwas bedeutet oder ich ihm etwas bedeute, eher gesagt. Ja, das ist total wichtig für mich, dass ich gesehen und gehört werde, hat also etwas damit zu tun, ob ich auch mich sichtbar machen kann und will. Es gibt Menschen, die fühlen sich nicht gesehen und gehört, weil es ihnen entweder nicht gelingt oder sie auch sich verweigern, dahingehend sich sichtbar zu machen, sich Gehör zu verschaffen oder sich spürbar zu machen. Sie erwarten dann von dem anderen irgendeine Leistung, irgendein Entgegenkommen, irgendein Symbol und werden in dieser Erwartung ganz oft enttäuscht. Weil sie erhoffen sich, dass der andere das macht, ohne dass wir es benennen oder sagen müssen oder einfordern oder erwarten sollen, dürfen. Und das ist aber in den wenigsten Fällen der Fall, denn der andere kann keine Gedanken lesen. Und der andere hat auch nicht das Gefühl, das wir gerade haben. Der hat auch nicht die Sehnsucht oder das Bedürfnis, das wir gerade haben. Und deswegen ist es ja ein Spiel mit dem Feuer, könnte man sagen, oder eher ein Glücksspiel, dass ich am Ende bekomme, was ich brauche. Von daher bin ich ein Riesenfan davon, einfach zu sagen, was ich gerne hätte. Und der andere hat dann die Freiheit, mir das zu geben. Dadurch wird es nicht weniger echt, wisst ihr? Natürlich ist es wichtig, nochmal über Echtsein zu sprechen. Das hatten wir bei einem anderen Video, ne? Was ist echt, was ist natürlich, was ist wahr? Wenn ich dem anderen sage, magst du mich mal gerade umarmen und mir sagen, was ich dir bedeute? Kann der andere mir sagen, umarmen passt für mich? Aber dir zu sagen, was du mir bedeutest, das möchte ich gerade nicht. Nicht in dieser Situation. Gerne in einer anderen Situation, in der das fließt, in der ich auf der Welle der Liebe reite und dann kommt es einfach so. Wenn das ohnehin immer wieder mal kommt von meiner Partnerin, meinem Partner, auch Achtung, wir können das auch auf die Kolleginnen und Kollegen umwälzen. Da geht es dann weniger um Liebe als mehr um Anerkennung, Wertschätzung, Dankbarkeit etc. Wenn es immer wieder kommt, dann ist da auch kein unerfülltes Bedürfnis, das auch nur dann befriedigt werden kann, wenn der andere das erahnt, ohne dass ich es signalisiere oder sage. Wenn ich also oft bekomme, was ich generell brauche, dann ist da nicht dieser Krampf, dass es passieren muss, ohne dass ich es andeute. Und wenn ich dann sage, pass mal auf, ich brauche jetzt in dem Moment irgendwie mal ein Zeichen von dir oder ein gutes Wort oder was auch immer und der andere mir das nicht geben möchte, dann ist es für mich viel leichter anzunehmen, wenn ich weiß, der Moment wird schon bald kommen, in dem er mir das gibt und zwar von sich aus. Denn wir wollen ja auch Authentizität, wir wollen ja auch, dass der andere echt ist. Und dann etwas zu erzwingen oder etwas zu erpressen oder den anderen unter Druck zu setzen, ihm ein schlechtes Gewissen einreden oder wohlmöglich in das Fahrwasser der Ritualisierung zu geraten. Also dieses so, es wird so selbstverständlich, es wird so, es hat keine Bedeutsamkeit mehr oder keine Kraft mehr, weil es eine Rhetorik ist, ein Sprachkonstrukt wie liebe dich, ja, ich dich auch. Für mich ist es wichtig, darauf zu achten, ist das jetzt ein Konstrukt? Ist das eine Schublade, die aufgeht im Sinne von Spiegelneuronen? Also das ist Aktion, Reaktion. Ich bin gar nicht in dem Gefühl drin. Ich sage es, weil es die übliche Reaktion auf die Aktion meines Gegenübers ist. Ne? Er sagt, liebe dich. Ich sag, ich dich auch. Ist das dann wirklich gefühlt? Ist es auch wirklich so gemeint? Bin ich dann authentisch? Bin ich echt? Auch das kann ich ja für euch da draußen gar nicht entscheiden. Das Einzige, was ich für mich weiß, ist, ich will das, was ich sage, vor allen Dingen diese Dinge, die möchte ich fühlen. Wenn ich sie in dem Moment nicht fühlen kann oder fühlen will, dann sage ich sie auch nicht. Und der andere kriegt von mir dann den ganz echten Andreas. Denn alles andere wäre ein Schauspiel. Aber wir hatten das ja auch in dem vorherigen Video. Also die Illusion, und wenn die Illusion mir gut tut, ist sie dann nicht auch in Ordnung. Wenn also jemand mir sagt, liebe dich, und ich sag, ich dich auch, und er sich dann gut fühlt, obwohl ich es gar nicht so gefühlt habe. Ich meine es zwar so, fühle es aber gerade in dem Moment nicht, weil es im Prinzip eine direkte Reaktion auf seine Aktion ist. Dann könnte man ja sagen, na, dann ist doch alles fein. Also wenn es ihm gut geht dabei und es dir nicht schlecht geht, du dir dabei keinen abbrichst oder sowas, ne, ist ja alles in Ordnung. Und hier geht's wieder um die persönliche Entscheidung für jeden selbst. Also ich möchte auf meine Art und Weise echt sein und damit der andere keine Enttäuschung erfährt, sage ich ihm, wie ich echt leben möchte, wie ich auch echt sein zelebriere, was ich darunter verstehe, wie ich das definiere, damit er weiß, was auf ihn zukommt. Ich bin ein Riesenfan davon, auch sehr viel zu kommunizieren, auch ganz viel zu besprechen. Es kann natürlich sein, dass manchmal so die Magie, der Zauber, die Energie einer Situation oder eines Wortes, eines Satzes ein Stück weit darunter leidet, wenn man zu tief reingeht und das zu sehr extrahiert, also ne, das zu sehr auseinander nimmt, ähnlich wie Wissenschaftler das tun. Es kann schon sein, wir kennen das ja aus der Schule, ne, es gibt ein wunderschönes Buch, das sollten wir lesen und dieses Buch wird am Ende, fühlt sich gar nicht mehr schön an, weil wir dann Inhaltsangaben drüber schreiben mussten, Interpretationen, weil wir es auseinandernehmen sollten, es analysieren sollten, in die verschiedenen Rollen gehen, die verschiedenen Figuren, die in dieser Geschichte, in diesem Buch vielleicht eine Rolle spielen und am Ende ist dieses schöne Buch so dermaßen auseinander gefuddelt und auseinandergenommen, dass sich in dem Nachblick oder in dem Nachfühlen diese ganze Geschichte gar nicht mehr schön anfühlt. Dabei begann es mal schön. Also auch das ist natürlich eine große Herausforderung. Wie viel besprechen wir in den Beziehungen zu Menschen? Und Achtung, ich spreche hier nicht nur von der Liebesbeziehung, sondern auch von der Arbeitsbeziehung, von der Freundschaftsbeziehung. Also Beziehungen sind Beziehungen. Ob es Liebesbeziehungen sind, kollegiale Beziehungen, Freundschaftsbeziehungen, diese Beziehungen basieren auf Werten. Hier wird's übrigens total interessant, weil viele Menschen Unterschiede machen bei den Werten. Und zwar hinsichtlich der Beziehung, in der sie mit jemandem sind oder sich dorthingehend befinden. Wir haben also jemanden, der hat das Bedürfnis oder den Wert des Respektes oder der Anerkennung, der Wertschätzung oder den Respekt der Treue, den Respekt der Loyalität oder nicht Respekt, den Wert der der Aufrichtigkeit, der Echtheit und haben gegenüber dann einen Kollegen oder einen Freund oder ein Familienmitglied oder den Liebespartner. Und je nachdem, wer da vor uns steht, je nachdem ändert sich manchmal die Umsetzung des Wertes. Der Wert an sich ändert sich nicht direkt, aber die Umsetzung. Ne? Bin ich bei meinem Freund noch absolut ehrlich und authentisch, büßt das Ehrliche oder das Echte wird etwas ein, wenn wir dann plötzlich gegenüber einem Kollegen stehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde gerade nicht so die richtigen Worte. Also meine Herangehensweise, meine Werte umzusetzen, ist abhängig von dem, der vor mir steht. Jetzt mögen viele von euch sagen, ja, aber Andreas, das ist doch völlig normal. Und ich gehe jetzt mal in eine andere Position und sage, ich finde das gar nicht so normal, beziehungsweise anders formuliert. Ich finde es trotzdem bedenklich. Also ein Wert ist doch ein Wert. Der sollte sich doch nicht ändern, gemäß der Person, die vor mir steht, oder die Rolle oder die Funktion, die diese Person hat. Ich bin doch ein ehrlicher Mensch. Und bin ich dann sehr ehrlich gegenüber meinem Freund, aber nur halb ehrlich gegenüber meiner Frau oder gegenüber meiner Kollegin oder meinem Chef? Und wie geht's mir dann eigentlich damit, wenn ich bei diesen Werten, die ich habe, Kompromisse mache, beziehungsweise Abstriche mache oder diese Werte in ihrer Qualität nach oben oder nach unten hin reduziere oder in ihrer Kraft? Ich finde es interessant, das einfach mal mit euch zu besprechen. Ne? Wir alle wollen ja, dass uns jemand ehrlich gegenübertritt und wir hatten das Thema ja schon in einem anderen Video, ne? Also was halten wir die Ehrlichkeit auch aus? Mir geht's eher jetzt hier darum, nochmal zu gucken, okay, ich habe einen Wert, der Wert ist, maßgeblich verantwortlich für die Qualität der Beziehung, die ich zu jemandem haben möchte oder haben kann oder haben will. Und wenn ich jetzt diesen Wert aber unterschiedlich zelebriere, dann habe ich natürlich unterschiedliche Qualitäten von Beziehungen. Und jetzt könnten wir sagen, okay, dann ist ja alles fein, ne? Dann einigen wir uns darauf, ne? Dann ist halt die Qualität der Beziehung, je nachdem, wer vor dir steht, einfach eine andere. Ja, aber wir leiden ja auch. Also, ne, wir leiden ja auch darunter, dass der andere dann nicht ehrlich ist oder dass der andere nicht respektvoll ist oder dass der andere so ist. Aber wir sind ja auch so. Also der definiert ja seine Werte, je nachdem, wer vor ihm steht oder welche Funktion derjenige hat, der vor ihm steht, wertet er ja auch für sich. Und das machen wir ihm jetzt aber zum Vorwurf und sagen so, ja, aber du bist gar nicht ehrlich zu mir und er könnte jetzt sagen, naja, also ich bin halt ehrlich zu meiner Frau, aber nur halb ehrlich zu dir. Jetzt wäre er ja genauso wie ihr, denn ihr seid ja auch wohl möglich nur halb ehrlich zu ihm und nur sehr ehrlich zu eurem Freund oder eurer Freundin oder eurer Frau oder eurem Mann. Oder wie auch immer. Und das finde ich erstmal hochspannend. Also wir haben einmal die Definition von Liebe. Was ist das eigentlich, Liebe? Ne? Ist Liebe jetzt ein Gefühl? Ist Liebe ein Bedürfnis? Ist Liebe eine Strategie, ein Potpourri an Möglichkeiten? Und wie nimmt der andere Liebe wahr? Was muss ich tun, damit der andere sich geliebt fühlt? Und bin ich noch fein damit mit dem, was ich tue? Ne? Also will ich so lieben in der Erwartung, die der andere gegenüber mir hat? Bleibt ja auch noch die Frage, hat der andere eine Erwartung, die ihm wirklich gut tut, oder ist es nur die momentan aktuelle Erwartung, die er hat, beziehungsweise die Erwartung, die er schon immer hatte? Wir können uns ja auch verändern, ne, in dem Prozess der Liebe. Das heißt, auch der andere könnte womöglich seine Erwartungen, was die Liebe angeht, verändern. Wollen wir jetzt einfach ihm das geben, was er glaubt zu brauchen im Sinne der Liebe, oder wollen wir ihn dazu inspirieren, eine neue Definition von Liebe für sich zu etablieren? Oder sind wir da schon in der Manipulation? Ist das dann gar nicht mehr echt? Ihr seht, komplexes Feld. Dann hatten wir ganz kurz, dass die zwei Themen gesehen und gehört werden. Viele Menschen sind auf der Suche danach, gesehen und gehört zu werden. Viele von uns wollen, dass endlich mal sich jemand für uns interessiert. Und nicht immer nur, dass wir die Fragen stellen, sondern dass wir auch mal Fragen bekommen. Dass jemand sich mal Zeit für uns nimmt, sich völlig auf uns und unsere Welt einlässt und auch mit uns in Resonanz geht. Ähnlich wie ein Instrument, ein Musikinstrument mit dem Musiker, der es benutzt. Die beiden haben eine Symbiose, die gehen aber erstmal in Resonanz und daraus entsteht etwas völlig Neues. Und es wäre total schön, wenn wir alle in unserem direkten Umfeld Menschen hätten, die wirklich interessiert an uns sind, die herausfinden wollen, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, wovon wir träumen, was für Visionen, Ziele oder Glaubenssätze wir haben, woher wir kommen, wie es uns damals ging, wie es uns heute geht, etc. Das sind alles Bedürfnisse, die wir auch alle haben, beziehungsweise fast alle. Und viele von uns haben dann vielleicht auch nochmal gewisse Ausprägungen, ne? Mal mehr, mal weniger. Also um gesehen oder gehört zu werden, tun wir gewisse Dinge. In der Kita könnten wir jetzt sagen, da gibt's die Kolleginnen und Kollegen, die wollen vor den Kindern etwas Großartiges sein, damit sie von den Kindern das bekommen, was sie damals von ihren Eltern oder von ihren Freunden nicht bekommen haben. Andere wiederum wollen das nicht von den Kindern, sondern von den Eltern. Ne, die Eltern kommen dann zum Beispiel zur Abholzeit. In dem Moment steht die Kollegin auf und macht mit dem Kind, das abgeholt wird, etwas ganz Großartiges, etwas ganz Tolles. Und zwar so, dass die Mutter, der Vater, der dieses Kind abholt, das auch gerade sieht. Und dann kommt die Mutter, der Vater auf uns zu und sagt, wow, immer wenn ich komme, dann habt ihr so viel Spaß miteinander und ich sehe, mein Kind ist so glücklich und ihr habt so tolle Dinge gemacht. Andere wiederum kommen mit gebastelten Dingen und sagen, guck mal, das haben wir heute gemacht. Ne, die kleine Lisa und ich haben das gemeinsam gebastelt und dann ist die Mutter super glücklich und der Vater mega happy und dann kriegen wir ein Stück weit so einen kleinen Push für unser Selbstwertgefühl, das einen Push benötigt, weil wir damals vielleicht als Kind nicht genug Aufmerksamkeit, Liebe, Hingabe, Wertschätzung, Anerkennung oder auch Glück und Freude bekommen haben. Ne? Also wir sind nicht gesehen und gehört worden und deswegen versuchen wir sehr stark künstlich in die Resonanz zu gehen, bei anderen was auszulösen, etwas Positives, in der Hoffnung, dass sie uns wieder zurückgeben. Das heißt, es ist eine Art Investment. Es geht gar nicht darum, dem Kind eine Freude zu bereiten oder den Eltern eine Freude zu bereiten, sondern es geht in erster Linie darum, mir selber etwas zu geben, was ich jetzt brauche. Dafür nutze ich die Strategie, einem anderen was Gutes zu tun. Aber wie gesagt, es geht wohlmöglich gar nicht darum, dem anderen was Gutes zu tun. Es geht darum, dass wenn ich dem was Gutes tue, sich derjenige oder auch dann die Eltern darüber freuen und diese Freude an mich zurückgeben. Und ich kann damit mein Selbstwertgefühl, meine Selbstsicherheit, meine Selbstwirksamkeit aufpuffern. Ne? Jetzt könnten wir darüber diskutieren, ob das so gesund ist, ob das sinnvoll ist, tatsächlich so für die eigene Bedürftigkeit zu gewissen Strategien zu greifen, die im Prinzip nicht wirklich redlich sind, weil es geht ja gar nicht um das Kind oder die Eltern, sondern es geht ja nur darum, mir selbst etwas Gutes zu tun. Es wirkt dann zwar, als hätte ich jemand anderem was Gutes getan, aber letztendlich ist das für mich, das haben wir auch in anderen Bereichen, die Hilfsbereitschaft zum Beispiel. Ne? Es gibt Menschen, die sind sehr hilfsbereit. Jetzt können wir auch hier wieder sehr kritisch reingehen, können sagen, naja, sind die wirklich hilfsbereit oder versuchen die durch diese Hilfsbereitheit als Strategie von dem anderen etwas zu bekommen, wie Dankbarkeit, Wertschätzung, Lob, was auch immer. Und darum geht's uns eigentlich. Wir wollen Dankbarkeit, Wertschätzung, Lob oder was auch immer, denn damit fühlen wir uns besser. Wir sind also nicht hilfsbereit, weil wir wirklich helfen wollen in erster Instanz. Ich will das ja auch niemandem unterjubeln, dass er da bösartig unterwegs ist, ne? Sondern das sind in den meisten Fällen gibt's für mich auch gar keine bösartigen Menschen mit bösartigen Strategien, sondern das sind Menschen mit Verletzungen, mit Traumata, Menschen mit Bedürfnissen, unerfüllten Bedürfnissen, die greifen zu gewissen Techniken oder Strategien, von denen sie wissen, dass das dazu führt, dass das passiert und das, was passiert, nützt ihnen etwas. Und ich mag das so, da reinzugehen und zu schauen, okay, was davon ist einfach nur pur und echt aus sich selbst heraus, sozusagen der Goldkanal, würde Maria Arz jetzt sagen wahrscheinlich. Und was es vielleicht, was fühlt sich nur gut an, ist aber wohl möglich dann auch letztendlich eine Strategie, um etwas ganz anderes zu bekommen. Ne? Also ich mache das nicht, damit der andere sich gut fühlt oder ich ihm helfen kann oder er einen Mehrwert erfährt, sondern ich mache doch das in letztendlicher Instanz, damit der eine Reaktion von sich gibt, die mir wiederum gut tut. Also es ist ein sehr eigennütziges, ein sehr egoistisches Modell, beziehungsweise eine sehr egoistische Intention des Prozesses, in den ich da oder die Beziehungen, die ich da gehe. Ich will aber auch nicht irgendwie jetzt in den Raum stellen, dass Egoismus per se was Schlechtes ist. Nein, es geht ja darum, dass wir etwas sein wollen oder dass wir etwas brauchen. Und das ist für mich erstmal in Ordnung. Und jetzt geht's um die Strategie. Also das eine ist, was brauche ich? Warum brauche ich das? Und wie nehme ich mir das, was ich brauche, beziehungsweise von wem bekomme ich das? Und diese drei Fragen, diese drei Schritte, die sind für mich wesentlich. Und ich liebe es, da so reinzugehen und immer wieder auch zu hinterfragen, okay, Andreas, warum fühlst du gerade, was du fühlst? Was brauchst du? Und wie willst du dein Bedürfnis jetzt befriedigen? Und geht es wirklich darum, dass dieses Bedürfnis ein Teil deiner Identität ist? Also ist es ein ganz echter, authentischer, ein ganz natürlicher Prozess? Oder ist es wohl möglich ein verkümmertes Gefühl, ein verkümmertes Bedürfnis oder ein Trauma, eine Verletzung, die mir suggeriert, als wäre es echt? Aber letztendlich geht es gar nicht darum, dem anderen was Gutes zu tun, sondern mir etwas Gutes zu tun. Also beide Möglichkeiten sind da. Einmal, ich mache es wirklich, weil es lebendig ist in mir und weil ich es wirklich für den anderen tue. Oder es hat vielleicht etwas damit zu tun, dass hier ein unerfülltes Bedürfnis sich verkleidet als etwas Gutes für den anderen. Das mag sich auch für den anderen gut anfühlen. Achtung, ne, das hatten wir auch in einem anderen Video schon, also wichtig ist ja auch, wie es sich für den anderen anfühlt, aber für mich ist es nochmal wichtig, kommt es wirklich, stimmt der Ursprung, ne? Ist der Ursprung Hilfsbereitschaft zum Beispiel oder echte Dankbarkeit oder ist das nur ein simulierter Ursprung? Ist der eigentliche Ursprung hinter diesem scheinbaren Ursprung vielleicht ein Minderwertigkeitskomplex, ein Trauma, ein Schmerz? Ich bin nicht gesehen und gehört worden. Ich habe nicht genug Anerkennung, Liebe und Fürsorge oder Sicherheit bekommen. Ich brauche jetzt etwas und das kann ich mir nur in dem Moment geben, indem ich dem anderen etwas gebe, was er braucht, damit er wiederum angenehm reagiert und ich durch diese angenehme Reaktion etwas Schönes erfahre. Für mich und mein Selbstwert oder mein Trauma oder mein Schmerz. Wir könnten sagen, auch wie in dem anderen Video, solange es hilft, ist es doch okay. Da bin ich jetzt, weiß ich nicht, wie es euch damit geht, aber ich möchte schon auch verstehen, warum ich bin, wie ich bin oder warum ich bin, was ich bin. Und ich möchte verstehen, wer ich sein will oder was ich sein will und wie ich sein will. Und das geht nur, indem ich genauer hingucke. Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Liebe. Lass uns mal Liebe parken. Ich glaube, darüber haben wir jetzt genug gesprochen, wobei das könnten wir jetzt ohne Ende ausführen. Gehen wir mal nochmal hin zu dem, wie soll sich das eigentlich anfühlen? Und hier spreche ich nicht nur von Liebe, sondern auch von Freude, von Magie und von Zauber und von Leichtigkeit oder Leidenschaft, Begeisterung. Das sind große Wörter, die ein Gefühl beschreiben sollen oder auch manchmal ein Bedürfnis. Und mir geht's darum, wie darf sich das anfühlen? Wie hat sich das immer angefühlt und wie darf sich das anfühlen? Viele von uns kennen auch die Situation, dass wir glücklich sein wollen oder Freude erfahren wollen. Dann tun wir etwas und dann hält es ganz kurz an. Es ist ein ganz kurzer Moment der scheinbaren Freude, des scheinbaren Glücks, der scheinbaren Begeisterung, der scheinbaren Leidenschaft. Und dann brauchen wir aber wieder was Neues. Und da denke ich mir dann, wie nachhaltig ist das? Und ist es nicht wichtig, erstmal auch zu schauen, wie soll sich das denn für mich anfühlen? Also nochmal, Liebe. Wenn ich jemandem sage, ich liebe dich oder ich hab dich lieb, fühle ich dann überhaupt was? Und wenn ja, was fühle ich und wo fühle ich das? Ne, habe ich dann so ein Grummeln im Bauch, so ein Zirpen oder ein Flattern im Bauch oder pocht das Herz ganz laut und ganz intensiv, so dass ich den Eindruck habe, Mensch, gleich springt's mir aus der Brust und schnürt es mir die Kehle vielleicht zu, kriege ich einen ganz trockenen Mund und muss ich ständig blinzeln vielleicht, fangen die Augen an zu drehen, kriege ich Gänsehaut, möchte ich am liebsten weinen oder massiv loslachen. Das sind für mich wichtige Attribute, damit ein Wort nicht nur eine Hülle ist, sondern eine Substanz hat. Also damit da eine Energie drin wohnt, wisst ihr? Ich möchte Wörter benutzen, einmal, weil sie sich schön anhören und womöglich bei dem anderen was Schönes auslösen. Ich möchte aber auch Wörter benutzen, vor allen Dingen bestimmte Wörter, mit dem Bedürfnis, dass in mir etwas wachgerufen wird, dass ich was spüre. Ne, dass ich Gänsehaut bekomme, dass mein Herz anfängt zu schlagen, dass Schmetterlinge in meinem Bauch umherdüsen. Und das ist mir wichtig, gerade bei so Sachen wie Liebe, auch Freude. Ne, wenn ich die Menschen frage, Mensch, wann hast du dich das letzte Mal gefreut? Und die sagen sowas wie, ja, das war damals, als mein Sohn auf die Welt kam. Und der ist womöglich schon 8, das heißt vor 8 Jahren das letzte Mal Freude empfunden. Wir alle wissen natürlich, das ist nur die erste Reaktion, die erste Erinnerung. Der hat natürlich schon mal Freude empfunden in den letzten Tagen, wohl möglich. Aber vielleicht erinnert er sich nicht daran. Aber wir alle zehren ja von den positiven Aspekten, weil die Welt ist umgeben mit vielen negativen Dingen. Das heißt, das Positive ist extrem wichtig für uns. Wir müssen unbedingt Zugriff haben auf das unmittelbar Positive, das in der letzten Zeit passiert ist. Und zwar am besten in der nahen Zeit, in der nahen Vergangenheit. Und total schön ist es, wenn wir connecten können mit einem Gefühl. Wisst ihr, wir haben ja manchmal zum Beispiel eine Süßigkeit. Diese Süßigkeit hatten wir als Kind irgendwo auf dem Jahrmarkt von jemandem geschenkt bekommen. Wir hatten selber kein Geld dabei und dann hat das uns jemand geschenkt, weil er gesehen hat, ach guck mal, der Bub, das Mädchen hat kein Geld dabei. Ich gebe ihm trotzdem dieses Bonbon, diesen Lutscher, dieses Kräuterzucker, was auch immer. Ne? Und dann entsteht etwas unglaublich Starkes. Und zwar nicht nur ein toller Geschmack, sondern auch eine Emotion. Wenn wir heutzutage diese Süßigkeiten essen, dann fährt unser Gehirn auf und präsentiert uns dieses Kopfkino, diesen Film. Und viele von uns erinnern sich dann nicht nur an die Situation oder den Geschmack, sondern sie erleben noch einmal das Gefühl. Und genauso möchte ich das haben bei so großen Worten wie Freude und Glück und Leidenschaft, Begeisterung, Magie und Zauber und Liebe. Ich möchte mich mit dem Wort verbinden. Ich möchte, dass der andere eine Verbindung zu dem Wort findet und ich möchte vor allen Dingen etwas spüren. Ich will diese Worte nicht einfach nur so daher sagen. Denn irgendwann könnte es sein, dass das dann so abgenutzt ist oder dass es so natürlich im Sinne von so selbstverständlich ist. Und ich glaube, dass die Selbstverständlichkeit halte ich für eine gewisse Gefahr. Ja, wir alle brauchen Rituale, ja, wir alle lieben es, wenn wir wissen, was wir bekommen. Wie in einem Restaurant bestellen wir gerne mal dasselbe Menü, weil wir genau wissen, was wir bekommen. Das ist wichtig und das ist sehr menschlich. Gleichzeitig will ich mich immer wieder daran erinnern, dass eine gewisse Form der Ritualisierung oder auch der Selbstverständlichkeit dazu führen kann, dass wir womöglich gewisse Nuancen nicht mehr wahrnehmen oder uns womöglich auch verschließen können vor neuen Erfahrungen, die sich vielleicht sogar noch großartiger, noch besser, noch stärker, noch vielfältiger anfühlen. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, mit euch auch gemeinsam dahingehend nochmal den Austausch zu gehen und auch herauszufinden, wie ist das bei euch? Ne? Also, was sind bei euch Selbstverständlichkeiten und wie geht ihr mit Selbstverständlichkeiten um? Welche Bedeutung müssen Worte für euch haben? Wie fühlen sich diese Worte an? Und wie ist es bei den anderen, eurem Gegenüber? Ne? Wie fühlt der diese Worte? Und wie fühlt der diese Worte und wie fühlt der diese Worte? Ja. Das dazu. Jetzt nehme ich mal einen kleinen Schluck und denke mal, aus welchem Blickwinkel wir das Ganze noch betrachten können. Naja, gehen wir mal in die Richtung Begeisterung, Leidenschaft. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher, ein sehr begeisterter Mensch, zumindest halte ich mich für so ein. Und das drückt sich in vielerlei Hinsicht aus. Entweder in der Art und Weise, welche Worte ich habe oder wie ich die Worte formuliere, was mein Gesicht macht, was meine Hände machen, was mein Körper macht, wie laut und leise meine Sprache wird. Das sind alles Dinge, an denen ich erkenne, wie krass leidenschaftlich ich zu unterschiedlichen Themen oder in unterschiedlichen Situationen bin oder gegenüber unterschiedlichen Menschen. Und ich frage mich manchmal, wo ist denn eigentlich deine Leidenschaft? Ne? Da steht mir jemand gegenüber und ich bin Feuer und Flamme für etwas, ich bin mega begeistert, ich habe hier was, was ich dir zeigen will oder ich habe was Großartiges gemacht für mich. Und dann denke ich mir, ich zeige dir das und du flippst völlig aus. Und jetzt flippt der Gegenüber halt nicht aus. Und ich denke mir so, hä, was ist los mit dir? Siehst du das nicht? Dass das gerade, das ist so mega, das ist der absolute Hammer, das ist der Wahnsinn. Ich bin völlig geflecht, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Ich will eskalieren und zwar auf eine gute Art und Weise und am liebsten mit dir zusammen. Aber der andere hat dahingehend keine Energie, keine Gefühle. Oder wenn nur Unverständnis oder sowas wie, okay, wenn das so für dich ist, das reicht uns dann nicht. Dann wollen wir wieder gesehen und gehört werden, wahrgenommen werden. Wir wollen vor allen Dingen die Magie, den Zauber, die Leidenschaft mit dem anderen teilen. Und das funktioniert am besten, wenn der andere ähnlich euphorisch ist wie wir. Wenn er das jetzt nicht ist, tja, dann können wir nicht connecten, ne? Das verunsichert uns, weil wir jetzt nicht genau wissen, was für einen Einfluss hat das auf die Beziehung. Verstehen wir uns gerade hier? Hast du eine Ahnung davon, wie wichtig mir das jetzt ist? Und wieso kannst du dich emotional nicht auf mich einlassen? Dann kommen viele Interpretationen, viele Werturteile, wie zum Beispiel, dass du jetzt wohlmöglich nicht sehr empathisch bist oder dass du dich nicht für mich interessierst. Ne? Also da kommt jetzt ganz viel rein, was wohlmöglich keine Rolle spielt, weil der andere sich jetzt nicht sich für mich begeistert oder für meine Erlebnisse. Und hier würde ich gerne nochmal differenzieren. Also es gibt ja Menschen, die können wie ich sehr laut begeistert sein. Es gibt aber auch sehr leise begeisterte Menschen, sehr introvertierte begeisterte Menschen. Wir haben dann zum Beispiel jemanden wie mich, ne, der, wenn er dann irgendwas beschreibt, was erlebt, so mega laut wird und krass und Gänsehaut, oh, mir läuft's den Rücken runter, ich könnte nur heulen, ich könnte schreien. Und die Leute hören und spüren, wie intensiv das für mich ist. Dann gibt's aber auch wieder andere, die kommen vielleicht dann nach Hause und dann gehen die in ihren Keller und da wartet die Modelleisenbahn oder da warten vielleicht kleine Zinnfiguren und jetzt könnten wir darüber lachen und sagen so, oh mein Gott, was sind das für seltsame Menschen? Ja, aber die sind dann in ihrem Keller, dann machen die ihr Lichtchen an, dann wird das kleine Radio angemacht und dann fangen sie an zu basteln und zu kreieren und zu machen und dann fühlen die sich extrem wohl und wenn du die fragen würdest, wie geht's dir jetzt gerade? Und die könnten oder wollten sich mitteilen. Ne? Also da geht es ja darum wieder, wie sprachfähig bin ich? Kann ich, bekomme ich mit, was gerade mein Körper da macht? Wie sich die Freude oder die Leidenschaft in mir äußert? Kann ich das dann wiederum in Worte fassen? Und sind diese Worte groß genug, stark genug, um dem anderen zu symbolisieren, wie intensiv ich das gerade wahrnehme? Und hat der andere überhaupt die Möglichkeit, anhand dieser Worte oder dieser Ausprägung zu erahnen, wie es mir gerade geht? Ihr merkt, krasser Prozess. Es gab mal einen tollen Psychologen, der gesagt hat, dass Menschen alleine überhaupt miteinander kommunizieren und nicht alle miteinander im Krieg stehen, ist ein Wahnsinns Ding. Ja, ich denke auch, Kommunikation ist herausfordernd, ist extrem schwierig und ihr seht an diesen kleinen Dingern schon, an diesen kleinen Situationen oder Prozessen, was da so drin steckt. Also, und dann ist da jemand in seinem Kellerchen mit seinem, ne, seinen Zinnfiguren oder seiner Modelleisenbahn oder was auch immer und dem geht's einfach saugut und könnte der das beschreiben oder möchte der das beschreiben, dann würde der vielleicht auch dann die passenden Worte dazu finden und würde sagen, Wahnsinn, ich sitze hier, ich bin nicht gestört, ich habe hier meine Ruhe, das ist meine Welt, hier ist alles Frieden, hier ist alles freudig und hier ist alles schön, hier ist alles ruhig, hier ist alles sicher, safe, ich bin hier geerdet, ich bin hier wichtig, ne? Also ich bin wichtig für meine Zinnfiguren, ich bin wichtig für meine Modelleisenbahn, ich bin wichtig für was auch immer. Ich kann was erschaffen, ich bin Schöpfer. Ne, ob ich jetzt nähe, also es ist ja völlig egal, was für ein Hobby oder eine Leidenschaft man da hat. Und, oder genau, also was einen da begeistert. Und diese Begeisterungsfähigkeit, die hat eine unterschiedliche Ausprägung. Und hier geht's auch wieder darum, haben wir das schon mal miteinander besprochen? Haben wir darüber gesprochen, wie sich Begeisterung bei dir äußert oder bei mir? Oder wie ich Begeisterung erlebe oder du sie erlebst? Und vor allen Dingen wichtig auch, kommen wir dann damit klar? Wenn ich in einer Partnerschaft zum Beispiel extrem begeistert bin von etwas und ich möchte von dem anderen, dass er sich auch für mich oder für das begeistert, das will er nicht oder das kann er nicht. Dann kann das zu massiven Problemen oder Konflikten führen. Und in der Freundschaft oder auch... Moment. Im Kollegium, also im Team, ist das ganz genauso. Ne? Wir erfahren ja, also wir haben ja oft einen Grund, warum wir tun, was wir tun. Manchmal ist es grundlos, da geht es wirklich nur darum zu eskalieren, positiv. Also ne, ich bin Feuer und Flamme für etwas und finde das mega geil. Und unterbewusst will ich natürlich nicht nur einfach dem einen Ausdruck verleihen, sondern unterbewusst ganz oft, ich will es nicht pauschalisieren, aber ganz oft schwingt natürlich so etwas mit wie, ich will das mit dir teilen. So, jetzt wird's spannend. Also ich bin Feuer und Flamme für etwas, ich habe gerade was sehr Geiles gemacht, sehr Geiles erlebt und will dir das als Kollegin, als Kollege, als Freund, als Mann, Frau, wem auch immer, ich will dir das jetzt gerade zeigen oder ich will dir das beschreiben, ich will dich teilhaben lassen an der Energie, die da gerade in mir ist. Und wenn ich etwas teilen möchte, dann komme ich fast unweigerlich, also komme ich unmittelbar in eine Bedürftigkeit. Also ich brauche von dem anderen etwas, damit ich weiß, ob die Teilung funktioniert hat. Und dahinter könnte dann das Bedürfnis stecken, dass der andere sich mit mir freut, dass er applaudiert, dass er sagt, wow, mega, das ist ja der Wahnsinn, dass er, keine Ahnung, mitmachen will oder dass er das auch mal erleben will, was auch wie auch immer er das zum Ausdruck bringt. Also ich habe eine Freude in mir, ich will sie teilen. In dem Moment, in dem ich etwas teile, brauche ich auch ganz oft etwas, damit ich sehe, ob mein Teilen funktioniert hat. Das ist ja eine Interaktion in der Beziehung. Und der andere reagiert. Und diese Reaktion, die ist für mich schon auch wesentlich. Viele sagen zwar, naja, ich wollte es ja einfach nur mal gesagt haben. Ich wollte ja einfach nur mal drüber reden. Ich wollte ja auch nur mal erwähnen. Ich wollte ja nur mal ganz kurz erklären, wie es ist oder wie ich das gerade fühle. Das klingt wie nur mal eben so, aber dahinter könnte natürlich schon auch das Bedürfnis stehen, das durch das Teilen entsteht, nämlich ich brauche jetzt eine Reaktion. Und diese Reaktion muss eine sein, die ich gut annehmen kann. Also nicht irgendeine Reaktion, sondern eine Reaktion, die mir gefällt, die zu mir passt, die zu dem Moment passt. Wenn ich jetzt sage, wow, mega krass, das ist so der Hammer, ich bin so geflasht, siehst du das? Jetzt sagt der andere, ja. Also das heißt, er hat ja reagiert. Ich habe geteilt, meine Freude geteilt und er hat sogar reagiert auf meinen Teilungsprozess. Der ja nicht einander, ne, der soll ja nicht zerteilen, der soll ja zusammenführen. Und der andere reagiert mit, ja. Und dann merke ich so, oh, ich kann damit gerade null connecten, da fehlt mir die Energie, da brauche ich eine Reaktion in meiner Sprache. Jetzt wird's nochmal verrückter, denn jetzt bedeutet das entweder, dass der andere eine Sprache sprechen soll, die mir gut tut, oder ich habe seine Sprache zu akzeptieren und zu übersetzen oder zu transformieren. Heißt also, wenn der andere ja sagt und für mich mir schon mal in einem anderen Gespräch gesagt hat, okay, ja, ist einfach meine überschwängliche Art und Weise, mich für dich zu begeistern. Ja. Dann habe ich dessen Realität halt anzunehmen. Also, ne, das könnte ja ein Weg sein. Seine Realität ist ja die Realität, die in ihm wohnt. Will ich jetzt seine Realität oder will ich, dass er meine Realität lebt und seine Realität dafür opfert? Würde bedeuten, er muss jetzt so reagieren, wie ich es jetzt brauche, wie, wow, das ist ja mega. Jetzt ist die Frage, ist das da noch echt? Ist das noch authentisch? Oder macht er das nur mir zuliebe? Reicht mir das dann, wenn er das mir zuliebe tut und mir sagt, pass mal auf, Andreas, dir zuliebe werde ich jetzt mal da richtig reingehen. Oh, Andreas, das ist ja Wahnsinn, das ist ja echt krass, ne? Wie wir das oft gegenüber Kindern tun. Also in vielen Momenten, ja, jetzt mögt ihr wieder sagen, Andreas, das ist aber nicht in Ordnung, aber es gibt viele Momente, die kennen wir alle, da sind wir nicht überschwänglich, weil wir uns wirklich für die Kinder freuen, sondern weil wir eine Freude simulieren, weil wir wissen, pädagogisch gesehen braucht das Kind diese Art von Freude jetzt, ne, als Resonanz für die Beziehungsebene oder für die eigene Selbstwirksamkeit oder das eigene Selbstbild. Bei Kindern funktioniert das doch sehr gut, weil die zwischenzeitlich noch nicht so stark sind. Das heißt, die haben auch noch nicht so viele Filter oder so viele Mechanismen zu erkennen, wann ist etwas echt, wann ist etwas gespielt, wann ist etwas nur simuliert. Aber auch hier ist ja, wie aus dem anderen Video, ne, solange es gut tut, ist es ja okay. Ich gehe nicht weiter drauf ein, das könnt ihr in dem anderen Video sehen. Und bei dem Erwachsenen wollen wir das ja nicht. Wollen wir ja nicht, dass er was simuliert für uns, damit wir etwas bekommen, was wir jetzt gerne hätten. Das soll er ja schon tun, weil er das selber gerne machen möchte und sich selber am besten noch daran erfreut. Aber was ist, wenn er sich nicht daran erfreut? Also wenn das für ihn einfach unauthentisch ist. Und dann stehen wir da und dann sind wir gerade Feuer und Flamme für etwas, voller Leidenschaft, unterstellen dem anderen, er hat gerade keine Leidenschaft oder keine Empathie, wobei er das vielleicht doch hat. Oder es bleibt, oder es ist, er betrachtet das echt nüchtern, weil ihn das nicht interessiert oder das in ihm nichts weckt. Und die Frage ist, ist er dadurch ein schlechterer Mensch? Jetzt brauche ich womöglich auch noch zudem unterbewusst eine Reaktion, ne, weil ich ja was geteilt habe. Und diese Reaktion, die soll ja in meiner Sprache sein, aber ich kann dem anderen ja nicht sagen, er soll jetzt so sprechen, wie ich es gerne hätte, weil dann ist es wieder nicht echt. Allerdings, wenn er in seiner Sprache spricht, dann müsste ich ja akzeptieren, dass er so spricht oder so ist, wie er oder so reagiert, wie er reagiert. Und dann gefällt mir das wohlmöglich nicht. Und dann haben wir wieder den nächsten Konflikt, die nächste Auseinandersetzung. Und das liebe ich an diesem Thema der Emotionen, der Bedürftigkeit oder der Sprache, der Kommunikation. Ich liebe das Ungesehene, das Ungehörte. Ich liebe diese ganzen Ebenen dazwischen. Und wir haben so viele Missverständnisse, Konflikte und so viele Herausforderungen in der Kommunikation, weil wir diese ganzen Schichten, wie bei einer Zwiebel, diese ganzen unterschwelligen Botschaften, diese heimlichen Bedürfnisse, diese Suche nach sich selbst, die Identität, die Biografie, das eigene Leiden, die Schmerzen, die Verletzungen, das Trauma, all diese Dinge, die sind in allen Kommunikationsprozessen mit drin. Ne? Es ist ähnlich wie ein tausendfaches Schachspiel. Es gibt Milliarden von Möglichkeiten, abhängig wiederum von den Zügen meines Gegenübers und von dem, was ich damals erlebt habe, ne? Also von meinen Erfahrungen auch abhängig. Hochkomplex, und ich mag das, dazwischen zu schauen, zwischen den Zeilen zu lesen, Vermutungen anzustellen und mit dem anderen in den Austausch zu gehen, wie es dem damit geht, mit dem, was ich da gerade wahrgenommen habe, was ich da glaube zu sehen oder zu hören oder zu spüren. Ja, großartiges Ding. So, jetzt fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Wir sind schon bei 45 Minuten. Also, wir haben über Liebe gesprochen, wir haben über Sehen, Gesehen und Gehört werden gesprochen, darüber, wie unterschiedlich wir das wahrnehmen und das definieren, wie unterschiedlich wir das mit Bewertung oder mit Bedeutung füllen, wie wir auch Reaktionen von unserem Gegenüber brauchen, wie komplex und herausfordernd Kommunikationsprozesse sind. Und jetzt könnten wir abschließend nochmal, ach, wir haben ja auch über Werte gesprochen, ne? Also darüber, vielleicht ist das auch ein schönes, zum Abrunden ein schönes Thema, wieso ist die Umsetzung meiner Werte abhängig von der Person gegenüber oder von der Situation, in der ich mich befinde, oder von dem Verhalten meines Gegenübers oder der Position, ne? Also manchmal ist es ja nicht nur der Gegenüber an sich als Mensch, sondern es ist auch seine Position, ne? Ob er jetzt ein Chef ist oder ob er jetzt einfach ein Kollege ist, ein Elternteil ist oder wie auch immer, die Rolle, in der er sich befindet. Abgesehen von dem Charakter oder der Personality, die jemand mitbringt, ist es ja wichtig, in welchem Verhältnis stehen wir zueinander. Ja. Welche Prozesse oder Aufgaben stehen da zwischen uns? Ne? Also, welche Auflagen habe ich zum Beispiel? Oder gibt es noch so Aspekte wie, was erwartet der von mir an Leistungen oder an Qualifikation, an Kompetenz, an Fähigkeit? Auch das sind Dinge, die beeinflussen unsere Kommunikation. Da geht es auch wieder, wie wertig bin ich, wie gut bin ich in meinem Job oder in meinem Verhältnis zu dir? Was erwartet der andere? Ist diese Erwartung signalisiert worden? Auch etwas total Schönes. Darauf dürft ihr auch nochmal eingehen. Wie das ist mit der Romantik, ne? Wir wollen, dass der andere etwas sagt und etwas tut, ohne dass wir es einfordern müssen oder ansprechen müssen oder wollen. Das soll das bitte von sich aus tun, aber er kann ja keine Gedanken lesen, er ist auch kein Empath mit irgendwie einer krassen Superkraft, dass er uns fühlen kann. In einer gewissen Hinsicht können wir, wenn wir uns lange kennen, können wir schon erahnen oder meinen zu spüren oder zu fühlen, was der andere wohl möglich fühlen könnte oder was der andere braucht, aber wirklich sicher gehen können wir nie. Das heißt, in erster Linie sind wir auf der sicheren Seite, wenn wir aufhören, ein Glücksspiel zu betreiben, im Sinne von, ich erwarte das unausgesprochen, sondern ich sag dem anderen das. Ne? Also hast du Lust, mir mal gerade Danke dafür zu sagen, dass ich das hier getan habe. Und natürlich kann es sein, dass der andere sagt, so, was bist denn du, Fishing for Compliments oder was, willst du jetzt irgendwie unbedingt Aufmerksamkeit, muss ich jetzt dein kaputtes Selbstwertgefühl auch noch dadurch puffern, dass ich dir jetzt sage, wie toll du bist oder was. Und dann, ne, merken wir natürlich auch wieder die Qualität der Beziehung. Also wenn der andere uns unterstellt, dass wir irgendwie gerade krankhaft sind, dass wir falsch sind, dass wir irgendwie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, das heißt, da kommt ein Werturteil mit rein, anstatt dass er einfach nur uns etwas Gutes tut, indem er auf unsere Bedürfnisse eingeht, ne? Und nicht davon ausgeht, dass da eine perfide Strategie dahinter steht. Jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Aber das ist ein Thema, das ich da hochspannend finde. Gut, bevor ich noch öfters den Faden verliere und mich komplett verzettle, lasst uns hierbei ja fast 50 Minuten einfach mal einen Cut machen. Es kann sein, dass ich in den nächsten Videos nochmal darauf eingehe, weil ganz oft passiert es mir, dass ich nach so einem Video denke, ach, das hast du nicht gesagt und das und darüber wolltest du auch noch reden und das. Und dann werde ich einfach in den nächsten Videos darüber sprechen. Auch hier wieder würde ich mich total freuen, wenn ihr eure Gedanken zu diesen Themen, eure Erfahrungswerte einfach mal unten in die Kommentare packt und mich daran teilhaben lasst, an eurer Welt, wie es euch damit geht, wie ihr die Dinge seht und welche Erfahrungen ihr dazu gemacht habt. Okay, an der Stelle sagen wir beide, macht's gut da draußen, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und genießt das Leben.